Seelenfutter, Folge 182. Von einem Wüstenvogel und einem Lichtgeschöpf. Gedichte von Doris Runge und Heinrich Heine.
Dreimal traf ich den Engel, dreimal bat ich ihn zu Tisch. Er trank meinen Wein, er aß mein Brot, er brach mein Herz.
Wow, was für ein Einstieg in unseren kleinen Podcast hier. Er aß mein Brot, er brach mein Herz. Ja, was für ein Engel mag das sein? Darüber berichtet gleich Friedemann Margo ein wenig mehr. Dessen Stimme ihr gerade gehört habt, Pastor in Husum. Mein Name ist Susanne Gasowski, Autorin aus Hamburg. Wir stellen uns in unserem Seelenfutter-Podcast Gedichte gegenseitig vorstellen, Bibelworte dazu. Und diesmal wird es richtig aufregend, finde ich. Das hat schon der Titel so ein bisschen ahnen lassen, aber dein Teaser war der Knaller, Friedemann, muss ich sagen.
Also es ist, stimmt. Aber es ist, Susanne, heute ist auch ein kleines Fest. Es ist ein Fest, weil wir eben dieses Gedicht von Doris Runge hier heute vorstellen dürfen. Und ihr wisst, wenn ihr unseren Podcast ein bisschen länger schon verfolgt, wir achten natürlich, wie sich das gehört, darauf, dass wir Autorinnenrechte natürlich schützen wollen, und das heißt, bei zeitgenössischen Autorinnen brauchen wir immer das Einverständnis. Und so habe ich also mit bisschen klopfenden Herzen Doris Runge kontaktiert, und sie hat einfach ganz freundlich zugestimmt und gesagt, nehmen Sie das Gedicht, und ich darf sogar noch ein anderes, später mal euch zeigen. Und das finde ich einfach ganz toll, weil Doris Runge schon eine wirklich sehr bedeutende Lyriker-Persönlichkeit hier aus dem hohen Norden ist. Viele von euch werden sie kennen, werden vielleicht auch ein Buch von ihr haben oder Bücher von ihr haben. Und heute darf ich einfach das erste Mal etwas von ihr erzählen. Das ist einfach eine tolle Sache.
Ja, von, da bedanke ich mich Liebe auch direkt mit. Also ich bin
so.
Ja, wir freuen uns immer sehr, 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 wenn sowas wirklich gelingt. Und ja, mein Herz hat mitgeklopft und ich bin sehr froh. Vielen Dank an Doris Runge, dass wir sie hier vorstellen dürfen.
Leg los. So ist es, so ist es. Also ich habe im Urlaub auf der schönen Insel Fehmarn im Ostholsteinischen den Gedichtband von Liebe viel gefunden, und das ist eine Zusammenstellung von Liebesgedichten aus 4 Jahrzehnten. Und es ist ein wirklich prachtvoller Band, und ich kann ihn euch nur wünschen. Also wenn ihr euch was Gutes tun wollt, Wallstein Verlag einfach kaufen. Doris Runge ist im Jahr 1943 geboren. Ich will sie euch einfach mit ein paar kleinen Bildern vorstellen. In Carlo in Mecklenburg, Nordwestmecklenburg, das ist zwischen Rehna und Ratzeburg gelegen. Ihr Vater, habe ich gelesen, war Fabrikant und ist dann nach 1945 enteignet worden. Also irgendwie ist es wohl historisch dann folgerichtig. In der DDR oder in den Vorfiguren der DDR 1953 siedelt also die Familie in den Westen nach Ostholstein. Da wächst Doris Runge auf, studiert in Kiel Pädagogik, hat auch kurze Zeit als Lehrerin gearbeitet und hat, was ich spannend finde, Anfang der 70er Jahre, etliche Jahre auf Ibiza gelebt und als sie dann zurückgekommen ist, 75, ist sie nach Zismar, auch im ostdeutschlandischen, nahe Grömitz gezogen und wohnt dort in der wunderschönen Klosteranlage in Zismar. Kennst du das?
Nein, bist du da mal gewesen? Nein, aber ich
mache das mal. Das
werde ich auf jeden Fall anschauen jetzt. Ja.
Traumschön. Und da gibt es ein großes Gebäude, das heißt das Weiße Haus. Und denk jetzt nicht an Washington, sondern es ist einfach ein stattliches weißes Haus. Darin lebt sie, darin organisiert sie Literaturlesungen. Sie ist Vorsitzende des Vereins Literatur im Weißen Haus und prägt also in der ganzen Region durch kulturelle Akzente das kulturelle Leben. Nicht nur, indem sie schreibt, natürlich auch, indem sie schreibt, aber auch, indem sie andere Literatur zum Klingen bringt. Sie selbst hat zahlreiche Preise gewonnen für Gedichte. Sie hat auch namhafte literaturwissenschaftliche Arbeiten zu Thomas Mann geschrieben. Der wohnte ja sozusagen um die Ecke. Und als ich mich mit ihr beschäftigt habe, habe ich gelesen, dass es eine stilistische Besonderheit gibt und das werden wir gleich in dem Gedicht auch merken, also wenn wir da ein bisschen genauer hingucken. Es gibt so eine literarisch-rhetorische Figur, Apokoinum heißt es, und das meint, dass es eine stilistisch, also eine sprachliche Mehrdeutigkeit gibt, weil ein Teil im Gefüge, im Satzgefüge des Textes zugleich zu zwei Teilen zuzuordnen ist. Mhm. Weißt du, und dadurch gibt es eine Uneindeutigkeit, und das ist ja sowieso das Kennzeichen von Poesie, dass sie nicht vordergründig eindeutig ist, sondern immer mehrdeutig. Aber das ist hier sozusagen sprachlich, sprachtechnisch, syntaktisch abgebildet, finde ich sehr spannend. Genug geredet, ich lese euch das einfach mal vor, was ich gefunden habe. Das Gedicht heißt Dreimal. Kommt ursprünglich aus dem Gedichtband Trittfeste Schatten aus dem Jahr 2000. Und das geht so, ich muss es einmal sagen, Dreimal ist der Titel und ist, so verstehe ich das, auch gleichzeitig inhaltliche Eröffnung des Textes. Dreimal traf ich den Engel, dreimal bat ich ihn zu Tisch. Er trank meinen Wein, er aß mein Brot, er brach mein Herz. Der Schmerz gab mir Augen, Ohren, Mund, Wörter. Reich war ich, als er ging. Schickte er Dürre, Hunger, lehrte mich lieben den Vogel, der über der Wüste kreist. Dreimal von Doris Runge.
Ja, aufregend. Absolut. Ein ganz, ganz aufregender Text. Ich habe ihn genauso wie du ja auch mehrmals gelesen. Ich habe gedacht, ich war sehr gespannt, wie du ihn laut lesen würdest, weil das ist wirklich schwierig. Nehmen uns doch so ein bisschen mit in den Text, weil bevor man ihn dann laut liest, muss man ihn sich wirklich genau, das muss man sich genau überlegen, ne, wo man da.
Das ist das, was ich eben schon mal stilistisch angedeutet habe, sozusagen als Gedanke vor der Klammer. In dem Moment, wo ich es laut lese, treffe ich Entscheidungen.
So, genau.
Wie ich Worte zueinander setze. Und in der Schriftform, wenn ihr zum Beispiel von Liebe viel oder so vor euch habt und es aufschlagt, bleibt es uneindeutig. Also das eine ist schon mal spannend, dass es hier keine Interpunktion gibt, keine Kommata. Mhm. Die würden alles erklären. Mhm. Die oder ein Doppelpunkt oder so. Also wenn da, wenn es solche Zeichen gäbe, dann wäre die Sache, glaube ich, glasklar. Mhm. Aber damit spart Doris Runge, um den Text in der Schwebe zu halten. Also das Gute ist jetzt, wer heute das erste Mal zuhört beim Seelenfutter und das noch nicht kennt, ich lese es ja gleich nochmal. Und denn das ist, glaube ich, beim ersten Hören nicht ganz ohne. Trotzdem auch bei diesem ersten Eindruck entsteht ja eine Stimmung, ein atmosphärischer Eindruck. Und es werden dort bestimmte Bilder aufgerufen, die ich einfach wahnsinnig stark finde, ja, die mich sehr beschäftigt haben, die mir lange nachgehen. Und vielleicht gehen wir ein bisschen ins Detail.
Unbedingt, unbedingt müssen wir jetzt ins Detail gehen und auch unbedingt uns den Stellen nähern, wo es so ganz offenkundig ist, dass man Entscheidungen treffen muss. Weil ich finde, am Anfang ist es ganz stark, weil ich schon finde, dass das sehr klar ist, was sie damit meint. Ja? Also dreimal traf ich den Engel, dreimal bat ich ihn zu Tisch. So, das ist klar. Er trank meinen Wein, er aß mein Brot, er brach mein Herz. Wow, das ist sozusagen mehr als das erste Drittel dieses Gedichtes. Da kommt eine Stimmung auf, die geht einem richtig nahe, finde ich. Du bittest jemanden, er kommt er überschreitet Grenzen, sofort. Aber was danach passiert, das ist dann richtig aufregend.
Ich muss am Anfang nochmal stehen bleiben. Also da kommt Besuch.
Ja.
So. ein Wesen, das eingeladen ist, und es ist ein Engel. Da, also der alleine, das ist ja, da bleibe ich ja sofort hängen. Ja, das ist ein Wesen mit einer Botschaft. Also Engel meint ja eigentlich jemand mit einer Botschaft. Es ist ein Engel wie ein Wesen aus einer anderen Sphäre, aus einer anderen Wirklichkeit. Engel, wenn wir ganz kurz die Puttenengel mal weglassen, also die niedlichen, sind in den biblischen Figuren changieren zwischen Zuspruch und großer Bedrohung. Also die können sehr erschütternd sein, die können sehr gefährlich sein, aber in der Regel und vor allen Dingen in vielen Geschichten des Neuen Testaments beginnen die mit "Fürchte dich nicht". Also ganz starkes Element, sofort in der ersten Zeile des Gedichts. Und dann passiert was, den Engel lädt das lyrische Ich ein, trinkt Wein, isst Brot, das sind natürlich auch spirituelle, hat sofort einen spirituellen Anklang an das Abendmahl und bricht das Herz, und da verändert sich alles
ganz genau. Und zwar in dieser Zeit auch danach formal. Also es ist sozusagen, es ist ja ohnehin schon aufgehoben, du sagtest es schon, es gibt keine Interpunktion, es gibt auch keine Groß- und Kleinschreibung, es geht alles ineinander über, aber ab da erbrach mein Herz, das ist eine Zäsur. So empfinde ich das in diesem Text. Und danach beginnt es sich miteinander zu verweben miteinander zu korrespondieren. Also genau das, was du beschrieben hast. Erbrach mein Herz, Zäsur, der Schmerz gab mir Augen, Ohren, Mund, Wörter. Du hast dich entschieden für reich, war ich als ich finde das ganz, ganz bemerkenswert, was danach geschieht mit dem, was dieser Schmerz in ihr auslöst und mit diesem Text macht. Also oder mit diesem Wort macht.
Mhm. Also nach der Zeile erbrach mein Herz eigentlich eine große Pause, ein großes Erschüttern. Also dieser Engelsbesuch hat eine tiefe Wirkung und zwar eine, die nicht so lässt, wie es war. Mhm. Und das Herz kann nicht einfach so unbekümmert weitermachen, sondern das ist tief getroffen, verunsichert. Es tut weh, dieser Besuch. Mhm. Der geht so tief, der schneidet so ein, der tut weh, der Schmerz. Und dann in der Tat habe ich eine Entscheidung getroffen. Also der Schmerz gab mir Augen, Ohren, Mund, Wörter. Und dann kommt eine Passage, reich war ich, als er ging, schickte er Dürre. Mhm. Und dieses als er ging lässt sich beziehen auf den Part davor. Ja, reich war ich, als er ging.
Genau. Oder als er ging, schickte er Dürre. Er Dürre. Ja.
Als er ging, schickte er. Geht beides. Es ist ein bisschen flüssiger, es ist ein bisschen organischer, finde ich, es als Abschluss zu dem Part davor zu nehmen, weil, ne, Entschuldigung, zu dem Part danach, danach zu nehmen. Als er ging, schickte er Dürre. Das ist sozusagen die fließende Form. Aber wenn ich es noch nicht weiß, wie es weitergeht, schließt es wunderbar an. Den Schmerz ließ er mir da und ich wurde reich.
Genau.
Und das ist eine sagenhafte Tiefe in diesem Text.
Ja, ja. Und was? Genau. Und
die nicht lamoyant beklagt und beweint, sondern die in diesem Aufbrechen des Engelsbesuches etwas Großartiges entdeckt, ganz auch wenn sie durch den Schmerz durch muss.
Genau, denn was gibt ihr dieser Schmerz? Der Schmerz gab mir Augen, Ohren, Mund, Wörter. Er gab mir Augen zu sehen, er gab mir Ohren zu hören, er gab mir einen Mund, um zu sprechen und dann auch noch die Worte und mich, mit denen ich mich ausdrücken kann. Also ich nehme plötzlich wahr, ja, ganz anders als vorher. Reich war ich. Ja, also fast beschenkt. Und ich finde dieses dieses Scharnier dann mit als er ging bemerkenswert, weil danach wechselt es ja auch noch mal völlig. Aber wenn man sich bis dahin mal ein bisschen Luft holt und noch mal, mir ging es so, ich weiß nicht, wie es bei dir war, nachdem reich war ich, als er ging, da bin ich nochmal nach oben gegangen und habe mir das Ganze noch einmal durchgelesen, weil ich dachte, wow, nach dem ersten Erschrecken erbrach mein Herz und das ist klar, ja, das tut weh, aber was das dann mit mir, mit dem lyrischen Ich gemacht hat, das ist wunderbar, sensationell und lässt einen den eigenen Schmerz nach solchen Begegnungen auch nochmal anders wahrnehmen.
Absolut, ja. Also das, was sich dort an innerem Reichtum zeigt, durch den Korridor des Schmerzes, was sie an Reichtum zeigt, das malt Doris Runge nochmal aus. Er, der Engel, der das Herz brach, der den Schmerz brachte, schickte Dürre, Hunger, also machte bedürftig und sehnsüchtig und zeigt, was fehlt und was kommen kann und was geschehen darf, was noch vor mir liegt. Also die ganze Aufmerksamkeit geht nach vorne, geht nicht in das Jetzt, sondern so. Er schickte Dürre, Hunger, lehrte mich lieben, den Vogel, der über der Wüste kreist. Und das ist ja nun eine ganz mirakulöse, ein ganz verborgenes, geheimnisvolles Bild, das da am Ende kommt. Während der Eingang so ein klares Bild gibt, der Engel kommt an den Tisch und dreimal macht er da was, schwebt hier dieser Kreis, ein Vogel über der Wüste und den zu lieben, das hat der Engel gelehrt.
Das ist einfach, ich finde, das ist ein Text, die einzelnen die einzelnen Parts, die wir gerade besprochen haben, die kann man sich wirklich fast einzeln in Ruhe nochmal anschauen und wirken lassen, was das in einem auslöst. Also ich habe selten einen Text gehabt, der so viel in mir ausgelöst hat und den ich so oft gelesen habe, nachdem du ihn mir geschickt hast. Auch um für mich die Stellen nochmal klar zu haben, in denen sich sozusagen für mich Momente des Luftholens oder des und es wechselt ja dann auch so, es wechselt die Emotionen während dieses Textes, es wechseln die Gefühle in diesem kurzen Text hin und her.
So ist, also es ist extrem anregend, also auch herausfordernd, finde ich. Bestimmt auch für euch, es zu hören, also
wir hören's ja
es einmal zu hören und es nicht dabei lesen zu können. Ja. Aber da ist so viel drin zu entdecken. Und ich will dieses letzte Bild nochmal, wir verplaudern uns ein bisschen heute zusammen, aber so, ist so what. Das letzte Bild nochmal in die Hand nehmen. Also lehrte mich lieben den Vogel, der über der Wüste kreist. Ich muss gestehen, ich habe am Anfang ich bin, glaube ich, in die Falle gegangen und habe mir einen Geier vorgestellt.
Ja, den Geier, das Geierbild, also, hätte ich gerade gesagt. Ja,
genau. Und ich glaube, das ist es nicht. Also ich glaube, weil das ist ja irgendwie der Aasgeier, also
der lauert, ne? Der lauert auf das.
Der erwartet, dass jetzt endlich tot und dann Mittagessen irgendwie. Hier aber ist es eine völlig andere Schwingung und ein, also finde ich, eher ermutigendes und erhebendes Bild, nämlich zuvor, ich gehe nochmal zurück im Text, der Engel schickte mir Dürre, Hunger. Das sind also die existenziellen Nöte und Bedürfnisse und Sehnsüchte, die ausgelöst werden. Und über dieser Dürre und über diesem Hunger, über dieses Wüstenerlebnis kreist ein Vogel, der sich das von oben betrachtet, der einen weiten Blick hat, der auch was ganz anderes sehen kann, weil er ja die Vogelperspektive einnimmt.
So ist das.
Und da bleibt jemand nicht stecken in diesem Durst und in dieser Bedrohung, sondern kann sich und seine Situation aus einer Distanz von oben wahrnehmen. Das wiederum hat eine Entsprechung zu dem Engel, der aus einer anderen Dimension mit einem Blick auf unser Leben, der etwas ganz anderes sehen kann, hat. Und obwohl dieser Vogel jetzt nicht wie ein Engel aussieht, es ist ein Flügelwesen und es ist ein, weißt du,
spricht
das nochmal so in die erste Zeile.
Und wenn wir es jetzt sozusagen wirklich als Perspektive nehmen, es ist ja so oder so, finde ich, führt das auch wieder in die Mitte des Textes zurück, nämlich der Schmerz, reich war ich, als er ging. Der Schmerz gab mir Augen, Ohren, Mund und Wörter. Also den Schmerz nicht nur erdrückend und bedrückend, sondern als Bereicherung wahrzunehmen, weil er mir etwas gibt, was vorher nicht da war, weil ich vorher dieses Gefühl nicht kannte. Und insofern sind so viel Querstreben auch in diesen Text gezogen. Das ist aufregend. Ich kann nur allen empfehlen, ihn auch wirklich einmal vor sich zu sehen. Wir hören ihn ja gleich auch nochmal. Und ich bin so froh, dass du ihn...
Ist ein großes Geschenk, ne? Dieser Text. Du stellst ein Bibelwort dazu, lass hören.
Ja,
was ist dir dazu in den Sinn gekommen? Ja,
ich habe ein Hebräerwort, das aus dem Brief an die Hebräer, aus Kapitel 13, 1 und 2, Vers 1 und 2 dazu gestellt. Natürlich knüpft es an diese Engelszene. Ich bat den Engel an den Tisch. Bleib fest in der brüderlichen Liebe, gastfrei zu sein. Vergesse nicht gastfrei, in dem Sinne gastfreundlich. Denn dadurch haben einige ohne ihr Wissen Engel beherbergt. Es ist so ein bisschen die Entsprechung dazu. Möglicherweise haben wir alle so ein Erlebnis schon mal gehabt. Es ist nur die Frage, wie man das wahrnimmt. Möglicherweise haben einige ohne ihr Wissen Engel schon beherbergt. Mhm. Und ihr ist das vollkommen, oder diesem lyrischen Eck, ich hier ist das vollkommen bewusst und nimmt alles auf, was diese Begegnung in ihr auslösen kann und mit ihr machen kann. Deswegen habe ich das dazu gestellt.
Das ist wunderschön. Also gefällt mir total gut. Das ist ja ein sehr ermutigendes Wort eigentlich für Offenheit, Weltoffenheit, Gastfreundlichkeit. Und hier, also wenn du das so zusammenstellst, ist dieses Wort aus dem Hebräerbrief auch ein Aufruf zum Risiko. Ja, genau. Vielleicht, wenn du offen bist, lässt du Engel rein. Mag sein, tut weh, wird aber großartig.
Bereichert Dankeschön. Auf jeden Fall, sehr gerne.
Sehr schöne Setzung dazu. Und ich lese euch und uns noch einmal das Gedicht von Doris Runge vor. Dreimal traf ich den Engel, dreimal bat ich ihn zu Tisch, er trank meinen Wein, er aß mein Brot, er brach mein Herz. Der Schmerz gab mir Augen, Ohren, Mund, Wörter, reich war ich. Als er ging, schickte er Dürre, Hunger, lehrte mich lieben, den Vogel, der über der Wüste kreist. Dreimal von Doris Runge.
Wow.
Ja, müssen wir mindestens noch ein drittes Mal lesen.
Ja, können wir damit Schluss machen.
Jetzt. Machen wir nicht, denn jetzt hören wir ein zweites Gedicht. Und als ich das gelesen habe, ich muss sagen, da habe ich mich sehr gefreut. Das ist ein kühner Griff von dir.
Das ist in der Tat ein kühner Griff. Und eigentlich hätte ich fast gesagt, komm, lass uns doch jetzt Schluss machen. Aber wir haben diese Schrittfolge und ich glaube auch in diesem Fall ist es absolut berechtigt. So, die Engel von Heinrich Heine stelle ich dazu. Heinrich Heine haben wir selbstverständlich, wie kann es anders sein, schon einige Male bei uns gehabt. Vielleicht ganz kurz nur, 1797 in Düsseldorf geboren, ein Nordrhein-Westfale oder ein Rheinländer wie ich, entstammt einer jüdischen Familie, die aber sehr assimiliert war. Wichtig vielleicht noch, war literarisch sehr begabt, natürlich, hat früh veröffentlicht, hat dann Jura studiert, 1825 mit Promotion abgeschlossen und wollte dann als Rechtsanwalt arbeiten und hat sich deshalb protestantisch taufen lassen, wie ich gelesen habe. Denn damals war es Juden nicht erlaubt, sich niederzulassen als Rechtsanwalt oder als Rechtsanwälte. Er hat deswegen konvertiert und hat das immer auch als demütigend empfunden und in einer gewissen Art und Weise bereut. Er war nicht, kann ich sagen, dass er war kein Atheist, er war durchaus religiös, aber der Himmel spielt eher sozusagen hier auf Erden aus seiner Sicht. Das ist vielleicht auch ganz interessant. Vor dem Gedicht, das ich jetzt mitgebracht habe, einmal zu beleuchten. Er war politisch interessiert, das wissen alle, ist gereist, da entstanden dann 1830 seine berühmten Reisebilder und dann mit Deutschland ein Wintermärchen hat er auch sich in die politische Debatte seiner Zeit eingemischt, war begeistert von den Idealen der Französischen Revolution, ja.
Und unsterblich gemacht.
Und absolut und unsterblich gemacht. So, das muss man einfach sagen, genau. Und ist dann 1841 an der Syphilis erkrankt, im Februar 1856 in Paris gestorben, hat seine Matratzengruft nicht mehr verlassen können, hat dann relativ lange zu Bett gelegen. Mitgebracht von ihm, wie gesagt, die Engel. Und aufgrund der fortgeschrittenen Zeit lese ich uns das Gedicht jetzt.
Ja, denke. Bitte, ja, jetzt.
Die Engel.
Schön.
Freilich, ein ungläubiger Thomas, glaub ich an den Himmel nicht, den die Kirchenlehre Romas und Jerusalems verspricht. Doch die Existenz der Engel, die bezweifelte ich nie. Lichtgeschöpfe, Sondermängel, hier auf Erden wandeln sie. Nur, gnädige Frau, die Flügel spreche ich jenen Wesen ab. Engel gibt es ohne Flügel, wie ich selbst gesehen hab. Lieblich mit den weißen Händen, lieblich mit dem schönen Blick, schützen sie den Menschen, wenden von ihm ab das Missgeschick. Ihre Huld und ihre Gnaden trösten jeden, doch zumeist ihn, der doppelt qualbeladen, ihn, den man den Dichter heißt. Die Engel von Heinrich Heine.
Ach, wie schön. Ja, was für ein schönes Gedicht von Heinrich Heine und was für eine kühne Position nach dem Gedicht, das wir eben gehört haben.
Ja.
Und Doris Runge, sag mal, was dich daran fasziniert hat.
Ich finde, der Engelbegriff von Doris Runge bleibt ja durchaus auch ein wenig in der Schwebe. Es geht um eine persönliche Begegnung. Es geht um jemanden, dem man sein Herz geschenkt hat, der es gebrochen hat. Und der einem aber gleichzeitig einen Schmerz gibt, an dem man reich werden kann. Und diesen Engelsbegriff, ja, den sozusagen dekliniert hier, finde ich, Heine so ein bisschen durch. Also er, die Existenz der Engel für ihn nicht im Himmel, sondern auf der Erde. Sie sind hier, sie sind Lichtgeschöpfe, sie sind bei uns. Sie sind wahr und sie sind entsprechen eben nicht diesem Puttenbild, was du ja vorhin auch mal gezeichnet hast, ja. Mit den Flügeln und den roten Wangen. Aber sie sind, ja, viel kann ich sagen. Ich glaube, dass es bei ihm dieses Engelbild, die Engel nichts Transzendentales haben, sondern sie sind da und sie sind liebevolle Wegbegleiter. Ich würde jetzt fast kühn ausrufen, jeder kann ein Engel sein.
Okay.
Nach diesem Gedicht.
Ja, okay. Also auf jeden Fall bricht er ja in der ersten Strophe mit 1000 Traditionen und beschreibt sie als ungläubigen Thomas. Das ist ja erstmal schon ein Statement, wie er überhaupt auftritt zu diesem Thema. Lass mich mal als evangelischer Theologe
natürlich, ja,
sagen, also erzählt er auf, ich glaube nicht an den Himmel, den die Kirchenlehre Romas und Jerusalems verspricht. Also klare Abgrenzung gegenüber dem Katholizismus und der jüdischen Tradition.
Ja.
Er zählt weder auf Wittenberg noch Genf noch Zürich. Ich vermute, er ist reformiert getauft. Ne?
Ja.
Das ist aber wahrscheinlich ein bisschen gewollt. Aber der ungläubige Thomas ist eben ja einer, der zweifelt und dann doch in einen Glauben findet. Denn er hat eben eine Zweifelphase durchschritten, um dann wieder zum Glauben zu kommen. Also für mich bleibt das hier noch ein bisschen offen, denn er sagt, was auch immer die da von dem Himmel erzählen, ist nicht meins, aber Engel gibt's, Lichtgeschöpfe ohne Mängel. Und an anderer Stelle in der vierten Strophe heißt es, schützen sie den Menschen, wenden von ihm ab das Missgeschick. Ich finde, das sind zwei Beschreibungen, die durchaus eine transzendente Kraft innehaben.
Möglicherweise, ja, das will ich gar nicht in Abrede stellen.
Könnte sein.
Nein, auf jeden Fall. Also, auf alle Fälle. Ich will das gar nicht. Also, ich Wenn ich habe deswegen dazu zugestellt auch zu Doris Runge, weil ich es eben ja, weil ich es nicht ganz so eindeutig finde. Natürlich Lichtgeschöpfe lieblich beschützen den Menschen, keine Frage, sind so ein bisschen scheint da der Schutzengel durch, ja, den man sich wünschen kann, aber es können eben, also es kommt zu echten Begegnungen, weißt du, was ich meine? So, und
absolut.
Genau, und das kommt es sowohl bei Doris Runge als auch hier in diesem Text. Und es findet hier unter uns statt. Und insofern, für mich bleibt das so ein bisschen, ich finde ja auch, ich habe es auch deswegen so gelesen, ich finde, er hat ja auch so einen, der Duktus des Gedichtes ist ja so ein ganz klein wenig spöttisch, weißt du?
Ja,
nur gnädige Frau, die Flügel spreche ich jeden Wesen ab. Also er hat so ein bisschen was Lustiges dabei, ja, also so an der einen oder anderen Stelle. Bisschen mokant, könnte man auch sagen. Und
ist es,
ja, genau.
Ist und insofern, es, ist insofern, augenzwinkernd auf jeden Fall. Genau. Ja. Und es könnte landen bei, also was die Theologen vom Himmel erzählen, ist Quatsch, aber was ich bei den Frauen gefunden habe, ist
zum Beispiel, also was sowas,
so,
genau, oder bei anderen
also
Menschen,
lieblich so, mit den weißen Händen, ja, lieblich mit dem schönen Blick, das ist vielleicht auch eine große Hommage an die Liebe und an das weibliche Geschlecht, und es wäre dann auch wunderbar und
so
kunstvoll und die trösten, also die Damen haben ihn dann doppelt getröstet, nämlich ihn der qualbeladene Dichter, der sich sozusagen durch die Mühen der Reime und der Verse quälen muss. Also so geht es, aber das andere
geht
auch und das ist, finde ich, nicht nur, dass wir das aushalten, sondern es ist irgendwie toll, dass in einem Gedicht mehrere Ebenen.
Ja, aber das macht für mich auch das Gedicht von Doris Runge so wertvoll, ja, weil es eben auch da beides geht. Also auch da ist beides möglich. Es ist eine ganz intime Beziehung zwischen zwei Wesen, Menschen, und das ganz viel bei ihr hinterlässt oder bei dem lyrischen Ich hinterlässt. Und bei Heine ist es, wie gesagt, ein bisschen augenzwinkernder, ein bisschen mokanter, ein bisschen distanzierter. Aber es ist eben auch so viel möglich. Und das mag ich an beiden Gedichten so gerne. Ja.
Ganz, ganz wunderbar. Und das ist es erinnert mich ein bisschen an das Otto Wiemer Gedicht. Es müssen nicht Engel sein. Es müssen nicht Menschen mit Flügeln sein, die Engel. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Das ist auch im Gesangbuch vertont. Und er macht aus der Figur Alltagswesen, die etwas ganz Besonderes in dein Leben tragen. Du bist Engeln begegnet, auch wenn du das gar nicht gesehen hast, die waren gar nicht zu erkennen, aber an den Spuren kannst du es sehen.
Ganz genau.
Und das ist hier in so einer wahnsinnig eleganten, ja, wie du sagst, bisschen spöttisch, bisschen ironisch, bisschen augenzwinkernd und dann doch so liebevollen Art.
Ja, und auch so, genau, und auch so ein bisschen gewünscht. Und für mich ist der sozusagen das Scharnier so ein bisschen das Hebräer, der Hebräerbrief, den ich, also das Wort, das ich vorgelesen habe. Denn dadurch haben einige ohne ihr Wissen Engel beherbergt, eventuell, ja. Was wissen wir schon sozusagen? Was hast du denn dazu gestellt zu dem Heine-Gedicht?
Ja, hätte ich ja jetzt auch nehmen können.
Hättest du auch nehmen können. Ne?
Also dann habe ich auch. Ich habe Hebräer 13. Nein, ich habe ich nicht, aber er wäre hier auch eine sehr schöne Konsonanz. Ich habe aus Psalm 104 den Vers gewählt. Licht ist dein Kleid. Ja, also eine Gottesanrufung, Licht ist ein Kleid, und das knüpft an die Enge, deren Existenz Heinrich Heine nicht bezweifelt und die er beschreibt als Lichtgeschöpfe, ja, sonder Mängel. Also in diesem Lichtmotiv wird das überirdische, Transzendente deutlich, und im Psalm 104, da kommen alle Lichtstrahlen aufeinander, und das ist Gottes Kleid.
Sehr, sehr schön, wie du das dann in dieses Gedicht hineinlegst. Dann lese ich dazu noch einmal die Engel.
Ja.
Freilich, ein ungläubiger Thomas, glaub ich an den Himmel nicht, den die Kirchenlehre Romas und Jerusalems verspricht. Doch die Existenz der Engel, die bezweifle ich nie. Lichtgeschöpfe, Sondermängel, hier auf Erden wandeln sie. Nur, gnädige Frau, die Flügel spreche ich jenen Wesen ab. Engel gibt es ohne Flügel, wie ich selbst gesehen hab. Lieblich mit den weißen Händen, lieblich mit dem schönen Blick, schützen sie den Menschen, wenden von ihm ab das Missgeschick. Ihre Huld und ihre Gnaden trösten jeden, doch zumeist ihn, der doppelt Qual beladen, ihn, den man den Dichter heißt. Heinrich Heine.
Ja, wunderschön. Wunderschön, großes Vergnügen. Vielen Dank für diesen Abschluss des Seelenfutters 182 von einem Wüstenvogel und einem Lichtgeschöpf. So haben wir diese Folge benannt. Und finde, das ist schon sehr besonders heute mit diesen beiden Texten gewesen. Wie fandet ihr das denn so? Mögt ihr uns schreiben? Wir sind auf eure Reaktion sehr gespannt. seelenfutter@kirche-husum.de. Wir freuen uns über jede Resonanz, die ihr uns schickt. Und ich freue mich auf nächste Woche.
Ich mich auch sehr. Macht's gut. Bis dahin. Tschüss.
Tschüss.